Herr, wir loben dich heute Abend für diese Versammlung. Wir danken dir, Herr, für diesen kostbaren Dienst, den du uns gezeigt hast. Wir loben dich, dass du uns gerufen hast, dir priesterlich zu dienen. Und wir danken dir auch, dass du uns vorbereitest durch dein Wort für deine Wiederkunft. Amen. Segne auch heute Abend unsere Ohren und unser Herz und lass uns dich neu schauen. Amen. Danke, Herr. Ja, ich bin dem Herrn sehr dankbar für das reiche Sprechen heute Morgen. Es war so gut zu sehen, diese ganze Zeitstrahl von dieser Statue. Und wenn man über die letzten 10 Zehen nachdenkt, das hört sich nicht so schön an. Aber wie viel schöner, wenn dieser Stein kommt und es alles zu Staub macht. All diese Gräuel und Schreckensherrschaft. Und erfüllt die ganze Erde mit einem Reich des Friedens. Freut ihr euch nicht darauf? Und ich habe auch gedacht, es ist so gut, wenn dieser Stein kommt und alles füllt, was ist dann? Sind wir darauf vorbereitet? Es ist die Zeit, wo der Herr uns zu Königen und Priestern haben, gemacht haben möchte. Und deshalb ist die Zeit jetzt so kostbar, dass wir uns darauf vorbereiten. Und heute Abend ist es über hier Punkt 2, Gottes unveränderlicher Plan mit seinem erlösten Volk auf dieser Erde. Und wir sehen, dieser Plan ist in seinem Herzen und den wird er bekommen. Das hat er im Alten Bund gezeigt, das zeigt er im Neuen Testament. Er möchte sein Königreich von Priestern haben. Dann lasst uns vielleicht die ersten Verse hier lesen. Es ist in 2. Mose, Kapitel 19. 2. Mose, Kapitel 19, Vers 5 und Vers 6. Weiß nicht, ich glaube, viele haben Schlachter. Ich habe hier Elberfelder, aber vielleicht können wir mal in Schlachter das zusammen lesen.
5 und 6.
Ja, 5 und 6, 2. Mose 19. Amen. Danke, Herr.
Lobe den Herrn.
Amen.
Ja. Sollten wir ein Königreich von Priestern. Amen.
Amen. Dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein.
Amen.
Mein besonderes Eigentum. In Englisch heißt es my personal treasure. Das besondere Eigentum ist wie der persönliche Schatz. Gott hat einen persönlichen Schatz. Ich weiß nicht, hat jemand von uns einen Schatz? Es ist was sehr Wertvolles, gell? Er sagt, denn mir gehört die ganze Erde. Alles gehört ihm, aber es ist was, was besonders ist. Was sein Schatz ist, was ihm auf dem Herzen liegt. Was sehr wertvoll, ja, ein Schatz ist, was sehr wertvoll ist. Und Gott hat etwas auf dieser Erde, ihm gehört alles, aber es gibt etwas, was sehr wertvoll ist. Und als ich es gelesen habe und er sagt hier, die ganze Erde gehört mir, musste ich an das Gleichnis in Matthäus 13 denken, wo er ein Acker, es gibt einen Mann, der findet etwas im Acker, ein Schatz, einen überaus wertvollen, riesigen Schatz. Und er verbirgt ihn und er verkauft alles, was er hat. Und kauft diesen Acker. Weil da ist was drin, was er unbedingt will. Aber die Menschen sehen das nicht, ja, was da so wertvoll ist. Und das ist ein Bild für Christus, der die königliche Priesterschaft haben möchte. Gell? Er sagt hier, ihr seid dieses persönliche Eigentum. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Davor diese Perle ist, das gehört zusammen. Die Perle ist wie die Braut und dieser Schatz ist sein Königreich von Priestern. Das sind die Sachen, die wirklich auf Gottes Herzen sind am Schluss. Seine Braut und sein Reich. Und der Herr Jesus hat alles dafür gelassen, alles verkauft, sein eigenes Leben, um das zu bekommen. Um diesen Schatz sich zu erwerben. Und auch wir, ist die Frage, wie viel sehen wir in dem? Ist es für uns auch ein Schatz? Ja, manche Leute sagen, warum gibst du so viel, alles für so einen Acker? Die sehen nur den Acker und verstehen nicht, warum gibst du dein Leben hin? Warum zieht man von Berchtesgaden, so einem schönen Ort, hierher, in diese hässliche Stadt? Ja, manche Geschwister unter uns haben ihr Haus und ihre Familie verkauft und sind hier in Miete. Warum machst du denn sowas? Warum kann jemand alles verkaufen und einen Acker holen? Es gibt einen Schatz darin. Wir sehen unseren Herrn. Für uns ist der Herr so ein Schatz, dass wir alles lassen. Aber für den Herrn sind wir Menschen, die ihm dienen wollen als königliche Priester, auch so ein Schatz, dass er alles hingegeben hat. Und diesen Wert müssen wir immer wieder neu schauen und sehen. Ja, wir sind nicht so besonders. Wir sind irdene Gefäße, aber wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Christus in uns, der uns umwandelt und unsere Seele erneuert, das macht es so wertvoll. Und das ist, was der Herr sucht. Das ist wirklich, was er haben will. Und du siehst in der ganzen Schrift, das geht zusammen. Ja, in der Schrift steht viel. Aber es gibt manche Sachen, die sind wichtig. Nicht alles ist gleich wichtig. Ja, es gibt Orte, Elim ist wunderbar mit den Palmen, die Ruhe. Es gibt Bethel, das Haus Gottes, ist auch sehr kostbar. Aber wenn die Bibel anfängt, von Zion zu reden, von Jerusalem, da sieht man, dort ist es, wo Gottes Haus ist. Wo Gottes Herz ist, wo es brennt, wo er sagt, wer das antastet, der tastet meinen Augapfel an. Jake, wenn jemand zu dir kommt und ein bisschen in deinem Auge rumspielt, lässt du das zu? Der Augapfel, den tastet man nicht an. Das ist das, wofür Gottes Herz eifert. Er sagt, ich eifere für Zion mit großem Eifer. Und wisst ihr, dass Zion geht zusammen mit seinem, warum ist Zion so wichtig? Weil dort steht das Haus Gottes, der Tempel. Und im Tempel werden die Feste gefeiert. Im Tempel ist die Anbetung. Und letztendlich geht es um uns Menschen. Im Tempel sind die Priester. Ohne die Priester funktioniert es nicht. In 1. Petrus haben wir gelesen, sehr oft in den letzten Jahren, werdet aufgebaut als lebendige Steine zum geistlichen Haus. Das ist dem Herrn sehr wichtig. Ich glaube, die letzten 100 Jahre hat der Herr sehr den Finger darauf gelegt, dass er ein Haus bekommen will, wie es im Neuen Testament beschrieben ist. Eine heilige Gemeinde, eine Bruderschaft, eine Ältestenschaft. Sehr viele Dinge für das Haus Gottes hat Gott wiederhergestellt. Aber es geht nicht nur um die Gemeinde, das Haus, es geht weiter. Werdet aufgebaut zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Wenn du das Haus baust, dann brauchst du auch, in diesem Tempel braucht es die Priester. Ja, es ist wie wenn du hier in Stuttgart zum besten 3-Sterne-Restaurant gehst. Das ist dein Business, du willst es, aber es gibt keinen Koch. Was willst du dort tun? Ohne die Priester gibt es kein Zeugnis im Haus Gottes. Und deshalb ist es so wichtig. Ja? Und gleich nach diesem Vers hier in 1. Petrus 2 über die heilige Priesterschaft, die Gott im Neuen Testament will, sagte ich, lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Darum ist er für euch, die ihr glaubt, die Kostbarkeit. Okay. Christus ist dieser Schatz. Er ist der hohe Priester und er bringt uns in diese Wirklichkeit. Und es ist wirklich zu sehen, Gottes Herz brennt für diese Priesterschaft. Er möchte sein persönliches Eigentum bekommen. Es ist ihm wirklich so viel wert und es ist das Zentrum und das Ziel der Heiligen Schrift. Ja, wenn du guckst, die Psalmen, der Herzpsalm in dem Psalm ist 110. Das ist auch der meistzitierteste Psalm im Neuen Testament, wo David redet von seinem Herrn, dem kommenden Messias, und sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich als ein König und strecke dein Zepter aus Zion. Das ist ihm so wichtig, dass er herrscht über alle seine Feinde aus Zion. Und er bekommt sein Volk voller Willigkeit in der Pracht der Heiligkeit. Eine Pracht der Heiligkeit, das ist, was die Priester brauchen. Und dann sagt er, er hat geschworen in Vers 4, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Ja, dort hast du wieder alle diese Punkte von Zion, das Königtum und die Priesterschaft. Und es ist diese ewige Priesterschaft nach der Ordnung Melchisedeks. Herr Jesus, ja, zeige uns das wirklich. Oh, Herr Jesus. Und ja, es ist gut, wenn wir unseren Geschwistern das zeigen. Wenn Gott das bekommt, was er will, wird der Feind dagegen sein. Aber der Herr möchte es durch uns bekommen und er zeigt es so klar, gell? Wir hatten auch oft die Verse ganz am Anfang von Offenbarung in Kapitel 1, zeigt er auch das Ziel, den Anfang und das Ziel. In Vers 5 heißt es von Jesus Christus, Offenbarung 1, Vers 5, dem, der uns liebt und uns mit unseren Sünden erlöst hat mit seinem Blut. Ja, alle Christen wissen, dass der Herr, ich zeichne das hier mal, mit seinem Blut uns erlöst hat. Das ist immer mal hier der Start. Der Start ist mit dem Blut, hat er uns erlöst, errettet. Aber wie geht das nächste Vers weiter? Hier ist kein Punkt. Ja, wir haben das schon oft gehört. Das Ziel Das Ziel, was ist es? Er hat uns erlöst, damit wir an ihn glauben. Damit wir Kinder Gottes werden, Erben. Damit wir zum Leib Christi werden. Damit wir seine Gemeinde sind. Das sind alles Punkte, die wahr sind und die hier hinführen. Der Herr möchte uns zu Erben machen. Wunderbar. Aber das Ziel, wofür die Erlösung ist, ist, er möchte uns, ich kürze es ab, zu königlichen Priestern machen. Königen und Priestern. Kann jemand noch mal Vers 6 lesen? Amen. Gell, das ist gut zu sehen. Wir alle haben einen Start. Der Herr hat uns erlöst und wir haben nichts dafür getan. Er hat uns errettet. Er hat uns gefunden und nicht wir ihn. Aber er möchte, dass wir mitwirken und ans Ziel kommen. Und das Ziel der Bibel, das Ziel deines Christenlebens ist, mit ihm ein König und ein Priester zu sein. Nichts geringer als diese große Berufung. Und wir haben das immer wieder gehört, aber wir müssen es neu erwecken und dem Herrn sagen, wow, danke für so eine Berufung. Herr, danke, dass du uns zu Königen und Priestern machen willst. Gell, es gibt so viele Arbeit, die man heute machen kann und die ist gut, damit wir Christus gewinnen. Aber es ist nicht so wichtig, was du arbeitest und dass es so toll ist, weil dein Hauptberuf ist Gott zu dienen als Priester. Und darüber kann man so froh sein. Ob du jetzt groß stolz bist auf deine irdische Arbeit, vielleicht ziehst du Kinder groß, aber darin ist so eine große Aufgabe, ein König und ein Priester zu sein. Schätze das nicht gering. Schätze nicht gering, was der Herr hier dir gibt, dass du ihn gewinnst, seine Heiligkeit gewinnst. Ja, und Gott zeigt in vielen Sachen, wie sehr ihm das wert ist. Ich dachte allein an die Priesterkleidung, vielleicht können wir das auch kurz anwerfen. Wisst ihr, in manchen Arbeiten braucht man Arbeitskleider, weil der Arbeitgeber muss für Sicherheit achten. Ich zum Beispiel habe keine Arbeitskleider, ich brauche die nicht von meiner Arbeit, aber über uns, die Brüder, die kommen immer mit ihrer Firma hier. Die kriegen Arbeitskleider, Friso und Sebastian. Es ist irgendwie eine Wertschätzung vom Arbeitgeber, wenn er dir besondere Arbeitskleidung gibt, ja. Hier ist eine sehr besondere Arbeitskleidung. Hier ist sehr, sehr viel Wertschätzung, was der Arbeitgeber hier uns gibt. Diese Arbeitskleidung hat wirklich sehr viel Wert. Man kann nicht auf Einzelnen drauf angehen, aber hier oben ein Turban mit einem goldenen Stirnplatt, wo heilig dem Herrn draufsteht. Und sehr viel an diesen Ketten und so ist reines Gold. Feine Leinwand. Ja, Onyxsteine mit beschriftet, mit allen Stämmen. Das ist die priesterliche Kleidung, die Arbeitskleidung. Und es ist wirklich nicht, es ist ein Schmuck voller Edelsteine, voller Gold. Manche Leute sagen, heutzutage könnten die Menschen sowas gar nicht mehr machen, weil da so viel Feinarbeit ist. Dieser Ephod hier, der Schurz, der Ephod, der ist gewoben, er ist blau mit blauem Purpur, in feine Leinen und Goldfaden eingewoben. Und dann hat er hier dieses goldene Brustschild. mit den 12 Edelsteinen, Grundedelsteinen. An was erinnert es uns? Gell? Einmal hat ein Bruder gesagt, ein quadratisches mit 12 Edelsteinen. Ja, das ist das endgültige Ziel von Gottes Plan, das himmlische Jerusalem, ein Quadrat mit den Edelsteinen. Das hat er auf seinem Herzen. Das ist unser Herr Jesus, der so dient. Er hat es so auf dem Herzen, jeden einzelnen Edelstein, dass er an sein Ziel kommt. Dass wir alle an das Ziel kommen. Und das ist diese Priesterkleidung zum Arbeiten, dass du alle die kostbaren Geschwister auf deinem Herzen trägst. Dass sie geheiligt werden bis hin ins neue Jerusalem. Und es ist irgendwie, Gott gibt so eine kostbare Arbeitskleidung, weil er es so wertschätzt, dass der Priester ihm dient. Damals im Alten Testament haben Menschen Gott gedient. Und das ist sein besonderer Schatz. Und das, um auszudrücken, zeigt er diese heilige Priesterkleidung, die voller Bilder von der Wirklichkeit ist von Christus. Das heißt, wenn wir dieses Gebet, viele beten morgens dieses Gebet, Herr, ich ziehe den alten Menschen den alten Menschen aus und ich ziehe Christus, den neuen Menschen an. Lass uns wirklich daran denken, wir ziehen dieses ganze Christus als unser Priesterkleid an. Wir tragen die Heiligen auf unserem Herzen. Und wir kommen zu unserem hohen Priester und fragen ihn, Herr, wie funktioniert das alles? Zeige uns diese Dinge. Du bist unser hoher Priester, leite uns in alle Wirklichkeit. Ja, und hier sind auch sehr viele Farben drin. Du hast das Blau, vielleicht können wir da mal Zeit nehmen. Das Blaue ist himmlisch, Rot, Purpur ist die königliche Farbe. Es steht dafür, er ist auch König. Unser Herr ist Priester und König. Deshalb heißt es königliche Priesterschaft. Und in der ganzen Schrift sehen wir ja diese zwei Rollen. Das Königtum und die Priesterschaft zusammen in Christus. Bei Menschen braucht es zwei, weil es zu viel ist. Aber der Herr bringt sie zusammen. Er ist der wahre Mose und er ist der wahre Aaron. Und in Zacharia sehen wir, die Krone kommt auf den hohen Priester Joshua. Ja. Also das geht zusammen und das ist so wichtig. Wir brauchen die Priesterschaft, um Könige zu werden für Gott. Sonst werden wir irgendwelche Könige, so wie heute die ganzen Regierenden. Am Schluss wird es korrupt ohne heilige Priesterschaft. Ja, Gott ist der König und das Volk hat ihn abgelehnt und hört nicht auf ihn. Und in Samuel bekommen sie dann einen König, Saul. Und Saul hat einen echt guten Anfang. Er ist für Gott, er eint das Volk, er ist ein König von Gott, gesalbt. Aber ihm fehlt die Priesterschaft irgendwie. Er hat keine Furcht irgendwann mehr vor Gott. Er schaut nicht mehr auf Gott. Die Heiligkeit fehlt. Ja, ohne die Heiligkeit können wir Gott nicht sehen. Er schaut nicht mehr auf Gott, er schaut auf das Volk. Er will der Hohe sein. Und er hört nicht mehr auf die Stimme des Herrn und tut die Dinge selber. Und deshalb sagt der Herr und der Samuel zu Saul, weil du die Stimme des Herrn verworfen hast, hat der Herr dich verworfen und du sollst nicht mehr König sein. Weil der Gehorsam ist sehr wichtig und das ist durch die Furcht des Herrn und die Heiligkeit. Es ist eine Voraussetzung, gell, den Herrn zu hören. Und der Saul hatte noch mal eine Chance, aber er hat die nicht genützt. Und sein Ende ist schlimm. Speziell, wenn du guckst, wie er mit der Priesterschaft umgeht. Was hat er gemacht? Er hat sie abschlachten lassen. Und niemand hat sich getraut, das zu tun von seinen Soldaten. Dann hat er einen Edomiter genommen, jemand Fleischliches, eingesetzt und sie schlachten lassen. Ich habe das auch schon gesehen in geistlicher Wirklichkeit, dass jemand Edomiter geholt hat und Priester hat schlachten lassen. Das war nicht schön. Und der Herr redet nicht mehr zu Saul. Saul hat nicht gelernt, den Herrn zu befragen. Am Schluss, ihr wisst, wo er hingeht, um zu fragen, wie es weitergehen soll. Ja, zu Totenbeschwörer. Und am Schluss ist er selber komplett im Tod. Geistlich tot und dann physisch auch. Und es ist gut, daran zu lernen. Ja, als interessant ist bei David, der so ein Herz für den Herrn hat, als er fliehen musste, ein Priester ist entkommen. Und wisst ihr, was er mitgenommen hat? Er hat das Ephod mitgenommen. Das heißt, David ist geflohen in die Wüste und war in der Höhle, aber als er in der Wüste, in der Höhle, im Matsch, im Schlamm und wo immer er war, er hatte immer dieses, das priesterliche Ephod war mit David. Als er in Keila war, in dieser Stadt, und Saul kommt, hat er seinen Bruder gerufen, Bruder Abiathar, lass uns mal verstehen, was will der Herr von uns? Er hat den Herrn befragt mit dem Ephod, sicherlich mit diesen Steinen, Urim und Thummim. Und dann ist er rausgegangen aus Israel ins Philisterland, aber was hat er dabei? Das Ephod. Ja, auch als sie diese Stadt geschlagen haben und er ist zurückgekommen, sein Dorf war niedergebrannt, alle waren weg. Er hat ihn wieder gerufen und hat gesagt, komm, lass uns den Herrn fragen. Bring das Ephod. Er hatte diesen Umgang, wie befragt man den Herrn als Priester? Er hat den Umgang mit der Heiligkeit gelernt. Und das hat ihm sehr geholfen. Ja, wir müssen wirklich aufpassen, wie wir die Dinge machen in Gottes Haus. Ja, Saul am Schluss hat natürlich die Priester geschlachtet und alles, obwohl er am Anfang Gottes Vorsatz vorangebracht hat, am Schluss war er dagegen. Aber selbst David, der so ein Herz für Gott hat, und dann kommt er zurück, und dann sucht er die Bundeslade und will sie nach Jerusalem bringen. Und er hat so eine gute Idee. Hey, diese Lade muss in meine Stadt. Und er bringt sicherlich das Beste damals, diese Ochsenkarren, das war unser Bentley, der hat die bestimmt auf schönen Mercedes, wenn er das gehabt hätte, reingebracht. Aber du kannst das Zeugnis Gottes nicht auf einem Ochsenkarren bringen. Und ich denke, viele kennen auch die Geschichte. Das Ding ist gekippt. Gott hat es nicht beschützt. Es ist umgekippt und Usa wollte es stoppen. Und er ist auf der Stelle gestorben. Was hat er denn gemacht? Er will nur Gutes tun. David ist entbrannt. Eine Übersetzung heißt vor Zorn, die andere heißt, sagt er, er hat einen Schreck gekriegt. Es wurde ihm heiß vor Schrecken. Er ist auf Ort und Stelle ist dieser Mann gestorben. Und er hatte einen wirklichen Respekt und Furcht vor Gott. Es steht, er hat eine Riesenfurcht vor Gott. Er wollte nichts mehr damit zu tun haben. Er hat es gelassen. Und das ist sehr gut. Furcht vor der heiligen Sachen von Gott zu haben. Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Und auch in Hebräer, gell, sagt er, dass Gott uns züchtigt und Dinge tut zu unserem Guten. Hebräer 12 sagt, unsere Väter haben uns gezüchtigt, so wie sie es für richtig halten. War gut oder vielleicht auch nicht gut. Aber dieser, in Hebräer 12, Vers 10, der Herr züchtigt uns zu unserem Nützen, damit wir, was? Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Ja. Und Vers 14 sagt er, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligkeit. Jagt der Heiligkeit nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Es ist so gut, den Herrn zu sehen. Ja, David hat dann noch mehr Probleme bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Samuel steht oder in Chronik, aber in einem von beiden kommt es klar heraus, dass nachdem er die Bundeslade diesen Schreck bekommen hat, als nächstes kommt das nächste Problem. Die Philister sammeln sich alle und ziehen gegen den neuen König David. Aber jetzt hat er gelernt, wenn richtige Probleme in seinem Leben kommen, er muss priesterlich den Herrn selber befragen. Und der Herr sagt, zieh. Und dann kommen sie ein zweites Mal. Er siegt mit dem Herrn. Sie kommen ein zweites Mal und der Herr berät ihn und der Herr spricht zu ihm. Der Herr sagt, nicht diesmal gleich so, sondern diesmal geh in einen Hinterhalt und warte auf mich, bis ich das Go gebe mit dem Rauschen der Bäume. Der Herr gibt ihm sehr genaue Anweisungen. Und das dient uns manchmal. Diese Probleme, Herausforderungen im Alltag sind dafür da, dass wir geheiligt werden, indem wir den Herrn suchen, ihn befragen, ihn als den hohen Priester begegnen und Gemeinschaft mit ihm haben. Herr, was ist mit dieser Sache? Wie können wir sie lösen? Vor allem, wenn es um Gottes Haus und Gottes Zeugnis geht. Und nach all dieser Erfahrung, dann merkt David, was er falsch gemacht hat und sucht im Wort und findet, die Priester müssen diese Lade tragen. Das Zeugnis des Herrn kann nur durch die Priester getragen werden. Und Mose schreibt sogar extra, es gibt goldene Stangen, dass du diese Sache ja nicht anfasst, sondern nur die Stangen trägst. Das ist sehr klar im Wort Gottes, aber aus dem Eigensinn tun wir einfach Dinge, ohne Gott zu fragen. Und das ist sehr gefährlich. Das ist das Problem auch heute unter den Christen, unter uns. Wir tun so viel für Gott, aber wir sehen ihn gar nicht, weil wir nicht heilig sind. In Stuttgart gibt es so viele große christliche Gruppen, aber welche Gruppe jagt der Heiligkeit nach? Ohne die wir Gott nicht sehen. Als Jesaja ihn gesehen hat, sagt er, wehe mir, ich bin ein unheiliger Mensch und ich wohne unter einem Volk, die reden, unheilige Lippen. Ja, wir wollen wirklich Gott sehen und sehen, was er tut. Und heilig sein. Es ist nicht eine Bitte an die Priester. Es ist ein Befehl. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Aber dieser Befehl, wenn man ihn befolgt, entsteht Leben und Frieden. Entsteht der kostbare Schatz, das Eigentum des Herrn, das, was er haben möchte. Und David holt diese Bundeslade Und interessant ist, er bringt die Priester mit, er bringt Opfer mit, sogar alle paar Schritte gibt es ein Opfer. Und er selber, er zieht sich sogar einen leinernen Ephod an. Er ist auch ein wahrer Priesterkönig. Und er ehrt und tanzt vor der Lade mitten mit dem Volk. Und Gott ist sicherlich sehr froh und gibt seinen Segen. Aber es ist immer jemand dagegen, gell? Der natürliche Mensch ist gegen die Priesterschaft. Der natürliche Mensch sagt, das ist übertrieben. Das brauchst du nicht. Ja, selbst Michael, als sie David gesehen hat, da mit dem Priesterschürz und tanzt und freut sich, sagt sie, das ist doch... Sie hat es gestört, sie hat es David gleich mal sagen müssen. Das findet sie nicht gut. Du hast dich ja erniedrigt, das ist nicht die Würde. Aber der David sagt, hey, ich bin nichts, Gott ist alles. Nicht wie Saul, der Ehre wollte vor den Menschen. Sie kannte es aus ihrem Vaterhaus, dass der König sehr ehrenwürdig ist. Aber David war einfach nichts. Er wusste, er ist einfach aus der Gnade des Herrn, er ist ein Schafhirte. Wir sind nichts, aber der Herr hat uns gesalbt mit dem Salböl. Und mögen wir lernen, ihm so priesterlich zu dienen. Herr Jesus. Amen. Oh Herr. Ja, es gibt noch viele Punkte, aber ich glaube, das ist, was wir mitnehmen sollen, gell? Dass der Herr braucht so ein königliches, so eine königliche Priesterschaft, die ihn ans Ziel bringt. Und dass wir ihm folgen, dass wir wirklich diese Beziehung haben, dass wir lernen auch zu beten zu ihm als unserem hohen Priester. Hoher Priester, bitte hilf mir bei meinem Dienst. Hilf mir in der Heiligung. Herr, wir möchten so heilig sein, wie du heilig bist. Dir folgen, gell? Das Lamm geht immer weiter, haben wir gestern gehört. Und das ist so kostbar, ihm immer zu folgen, nicht stehen zu bleiben. Nicht stehen zu bleiben, sondern den ganzen Weg bis zum Ziel zu gehen. Amen. Und dabei ist die Heiligkeit wirklich das Wichtige. Wir sollen heilig sein dem Herrn. Amen. Möge der Herr uns in alle Wirklichkeit bringen. Es ist wirklich was, ja, was das Zeitalter abschließt. Es gab viele vor uns, die Wahrheiten entdeckt haben und ihnen nachgejagt sind. Und der Herr hat dieses gegeben. In jedem Zeitalter hat er was gegeben, wie er weiter vorangeht. Ganz kurz noch. Ja, am Anfang, hier der Start. Luther hat es klar gesehen. Luther hat sehr klar gesehen, wir sind erlöst durch des Lammes Blut, durch den Glauben. Nicht durch gute Werke, durch Geld geben. Und er hat dafür gekämpft, für diese Wahrheit. Man könnte ihm vorwerfen, hey Luther, warum machst du so viel Stress? Warum machst du Spaltung? Es gibt eine Kirche in der ganzen Welt und jetzt spaltet Luther die. Oder was? Luther folgt dem Herrn und bringt Wahrheit, dass der Glaube gerechtfertigt. Ja, und das ist ein großer Punkt hier, der Glaube. Der Glaube. Und später gibt es Geschwister, die sehen, die Taufe ist so wichtig. Ja, Simon Menon und seine Leute, die wurden dafür enthauptet von den Protestanten. Aber sie haben gesagt, das ist eine Wahrheit der Schrift. Und es wird manchmal kleiner, das, was dem Herrn treu folgt. Und später Anfang 1700 gibt es die Heiligungsbewegung, die sagt, Glaube, Errettung, aber auch Heiligung, der Wandel ist sehr wichtig. Die haben sehr viel über den Wandel geredet, dass wir wachsen als Christen, dass wir nicht einfach nur glauben und das ist es, sondern das persönliche Wachstum. Sehr viel daraus gebracht, große Prediger, gell? Whitfield und diese ganzen Brüder damals, die so groß geredet haben, es waren große Prediger. Und dann 100 Jahre später, im 18. Jahrhundert, haben die Brüder neu entdeckt, ja, es geht aber nicht um einen großen Prediger, es geht um die Gemeinde. Es gibt eine Ältestenschaft. Es ist eine Wahrheit. Viele sind da nicht mitgegangen. Und 100 Jahre später, Watchman Nee hat auch gesehen, hey, wie kostbar Gott die Gemeinde ist und was alles in der Gemeinde drinsteckt. Gell? Die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes. Und das ist eine Wahrheit. Und viele können da nicht mitgehen. Aber es ist, was Gott offenbart in seinem Wort. Das ist eine Wahrheit, die du nehmen musst, wenn der Herr dir uns das zeigt. Und dann zeigt er weiter. Man kann natürlich da viele andere Schritte, es gibt sehr viel. Aber hier in letzter Zeit zeigt er uns die Anbetung. Das Haus ist da für die Anbetung. Es gibt eine Priesterschaft, es gibt die Feste und die Opfer. Es ist eine Wahrheit aus der Schrift, auf der wir feststehen können. Und wo wir auch sehen, Leute werden dagegen sein. Der Feind ist dagegen. Aber der Herr wird das bekommen. Aber das alles soll nur hierhin führen zum Ziel, dass Gott seine königliche Priesterschaft bekommt. Und das geht ins tausendjährige Reich und dann ins neue Jerusalem. Und das müssen wir wirklich auf dem Herzen haben. Der Herr möchte heilige Priester. Und der Wandel ist so wichtig. Dass wir wandeln in der Heiligkeit und nicht sterben. Weil wir mit den heiligen Dingen Gottes zu tun haben. Möge der Herr uns viel Licht darüber geben.